Als Test-Automatisierer sind wir gewohnt mit Nicht-Determinismus, aber wir schließen die aus als Race-Conditions, als Flakiness. Aber hier ist das eigentlich Teil des Systems und das ist Teil des Designs. Und das ist kein Bug, sondern ein Feature. Meine Erwartungen von einem deterministischen oder einem konventionellen Software sind komplett anders als ein Chatbot, was dann gefühlt ein Leben für sich selber hat. Aus meiner Erfahrung kann ich schon mal sagen, die meisten Probleme liegen im Retrieval. Wenn du ein LLM richtigen Daten futterst, kommt auch eigentlich vernünftige Sachen raus. Deshalb werde ich niemandem sagen, dass unsere Erfahrung und Skills sind alle jetzt umsonst. Trotzdem kann man viele Sachen wiederverwenden, die wir insbesondere als Quality Professionals dann geübt haben, jahrelang, dekadenlang.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe euch eine Folge vom German Testing Day 2026 mitgebracht. Bei mir zu Gast war Anupam Krishnamurti und mit ihm habe ich über das automatisierte Testen von KI-Systemen gesprochen, warum wir bei LLMs unser Verständnis von Determinismus über Bord werfen müssen, wie ein LLM als Richter über ein anderes urteilt und wo bei RAG-Systemen die meisten Fehler stecken. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge und jetzt viel Spaß dabei. Am 7. und 8. Oktober findet wieder die HUSTEF in Budapest statt. Eine meiner Lieblingskonferenzen, weil dort einfach alles passt. Tiefer Content und super nette Community. Ich bin selbst mit dem Podcast wieder dabei und mit meinem Vortrag Testen als People Business. Ich gehe meiner Behauptung nach, warum Qualität an Menschen hängt und nicht an Werkzeugen oder KI. Menschlichkeit als die neue Superkraft. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im Oktober in Budapest sehen. Programm und Tickets findest du über swt.fm/hustev und den Link natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Anupam, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Danke.
Ja, ich freue mich total. Du wurdest mir auch empfohlen.
No pressure.
Ja, genau, pressure. Also die Erwartung ist jetzt auch hoch, aber du hast auch echt, muss ich sagen, ein mega cooles Thema, weil ich finde, wir hören ja ganz viel über KI und wie man das testet und so. Das ist immer sehr abstrakt, das Ganze, und bleibt dann so vage. Aber ich habe dein Abstract quasi gelesen und dann habe ich schon mehr rausgelesen, als ich eigentlich bei manchen anderen Vorträgen mitgenommen habe, weil du dich beschäftigst mit dem Thema Automatisierung von LLM-Tests. Mhm. Und da denke ich mir gleich, ja, wie soll denn das funktionieren? So, Und jetzt sind wir da.
Richtig.
Genau. Und ja, lass uns da einfach mal reinsteigen. Also bring uns da mal ins Thema. Wie können wir uns denn da diesem Test so nähern?
Genau, vielleicht kann ich dir sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Letztes Jahr habe ich ChatGPT als Nutzer schon mal viel verwendet. Mhm. Aber ich war neugierig, was wird passieren, wenn ich ChatGPT als Testobjekt nehme und anfange zu testen. Erstmal habe ich explorativ getestet, aber dort habe ich schon Schwierigkeiten gesehen, weil meine Erwartungen von einem deterministischen oder einem konventionellen Software sind komplett anders als ein Chatbot, was dann gefühlt ein Leben für sich selber hat und deshalb sind die Anforderungen noch, da muss man eine gewisse Flexibilität zeigen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich komme dann aus einem klassischen Testautomatisierungshintergrund, wenn ich jetzt das automatisiert testen möchte, wie fange ich an? Weil letztendlich bei Testautomatisierung, wir nutzen ein Fundament von Determinismus, von Konsistenz. Und in der Stelle sind beide nicht da, nicht enthalten und die sind nicht Bugs. Als Testautomatisierer sind wir gewohnt mit Nicht-Determinismus, aber wir schließen die aus als Race-Conditions, als Flakiness. Aber hier ist das eigentlich Teil des Systems und das ist Teil des Designs und das ist kein Bug, sondern ein Feature. Und so bin ich dann zu dem Thema gekommen.
Ja, ja. Ja, ist ja auch also total spannend, wie man eigentlich so Nicht-Determinismus auch testet und gerade auch automatisiert testet. Ne? Und ich meine, immer mehr Unternehmen bauen jetzt KI ein in ihren Systemen. Wir sind natürlich vor der Fragestellung, wie kann man denn das machen dann? Ne?
Richtig. Und im Bereich von KI nutzen, um zu testen, sehe ich sehr, sehr viel Beiträge, Meinungen und auch Tools und Lösungen. Aber wo ich weniger im Vergleich sehe, ist, wie man jetzt KI als Testobjekt betrachten soll. Und zwar, ich glaube, unsere Anwendungen werden mehr und mehr KI-Bauteile haben. Jetzt sehen wir schon bei Jira und so weiter, gibt es dann einen KI-Anteil und das gilt eigentlich für jeden großen Consumer-Tool jetzt. Und ja, dann müssen wir auch uns beschäftigen mit automatisierten Testen von diesen Lösungen, weil du kannst nicht immer abhängig sein von einem manuellen Domain-Expert, um die Sachen zu testen.
Mhm, ja, ja. Ja, und wie steigen wir denn da rein? Also was brauchen wir denn, um das quasi auch automatisiert testen zu können?
Genau, wir müssen dann erstmal einen Perspektivwechsel haben. Und zwar ursprünglich haben wir dann Vertrauen gebaut von unserem System durch Verständnis. Und jetzt kann das ein Paradigmenwechsel sein, dass wir in manchen Stellen nicht komplett verstehen, wie unser System funktioniert. Und das ist immer so gegeben, wenn man dann die neuronale Netzwerke hat in ein Machine Learning oder KI-Umfeld und wie man damit umgeht. Ein weiterer Ansatz, um Vertrauen aufzubauen, sind Guardrails und Tests und gewissen Evaluations, um zu sagen, ja, auch wenn ich mein System 100% nicht verstehe, wenn das in einer gewissen Bahn sich bewegt, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, was ich nutzen kann. Und das Konzept an sich ist nicht neu, weil neuronale Netze sind nicht neu und die Machine Learning Leute, die sind schon daran gewohnt, so zu denken und so zu agieren. Aber als Softwareentwickler und Tester müssen wir auch Methodiken entwickeln, um mit dem Thema so umzugehen.
Ja, ja, ja. Also wir brauchen zum einen den Perspektivwechsel. Das finde ich schon mal spannend, weil man sich auch ja davon lösen muss, dass wir es einfach nicht so deterministisch haben wie früher, ne? Wie wir jetzt damit vorgehen. Ja.
Richtig. Und aber wenn ich kann noch konkreter angehen, also ja, ein Perspektivenwechsel ist eine Grundlage, aber trotzdem, das hilft mir nicht, um zu sagen, ja, was kann ich jetzt umsetzen? Jetzt habe ich ein System vor mir. Und zwar, man kann diesen System in verschiedenen Grad von Komplexität runterbrechen und zwar zu sagen, das machen wir sowieso mit Testing. Wir haben viele verschiedene Art von Testen, die dann die Anwendung auf verschiedene Abstraktionsebene zum Beispiel testen. Und das auch kommt auch darauf an, was dein KI-Fall ist. Ist das Bilderzeugung, Bildgenerierung oder eher Testgenerierung? Deshalb muss man dann erstmal wissen, was für eine Lösung habe ich, weil letztendlich ist KI ein Werkzeug und dein Testansatz muss sehr an diesen Lösungen basiert sein, und zwar zu deinem Use Case. Mhm. Aber ich kann vielleicht vorgehen mit einem konkreten Beispiel von Conversational Models. Mhm. Und mit Conversational Models, die textbasiert sind, die beweisen sich immer dann auf einen gewissen Knowledge Base. Und diesen Knowledge Base kann man dann bewerten lassen durch eine Liste von Ground Truths. Die Ground Truths sind eine Handvoll Domain-Expert gewählte Fakten, die dann mein KI-Modell immer wieder zuversichtlich rausgeben muss. Mhm. Und die muss ich als Grundlage nutzen, mit Frage-Antworten oder Testfälle dann zu berücksichtigen, dass sie immer wieder dann in einem gewissen akzeptablen Rahmen bleiben. Mhm. Wenn ich das jetzt gemacht habe für ein Sprachmodell, dann die Art und Weise, wie dieses Sprachmodell verwendet ist, wenn das ein kundenorientierten oder Customer Service orientierten Chatbot ist, dann gibt es auch einige subjektive Sachen, die wir bewerten sollen. Und ja, wenn ich die Arten von die Qualifications oder Evaluations runterbreche, gibt es deterministische Sachen. Ich kann auch mein Chatbot immer wieder nach Fakten fragen und sagen, hey, gib mir diese Antwort immer in einem JSON-Format mit einem gewissen Reihenfolge, alphabetisch zum Beispiel. Dann kann ich das sogar mit einem klassischen automatisierten Test asserten. Ja. Einfach mit PyTest oder ja, ein gewöhnliches Test-Framework. Diese Art von Tests kann mehrfach geben, weil das ist schnell zu automatisieren und auch zu erstellen. Und dann eine weitere komplexere Sache ist, trotzdem faktbasiert, aber mit Freitext Antworten zu lesen, weil da gibt es eine gewisse Objektivität, die man dann nutzen kann und beweisen kann. Noch schwieriger oder komplexer ist dann subjektive Bewertung zu sagen, hey, ist mein Ton und die Art und Weise, wie bin ich ein hilfreicher Chatbot jetzt? Sind meine Antworten präzise? Die Sachen zu bewerten sind nochmal komplexer und man muss immer nicht vergessen, die Adversarial Testing zu machen, sprich, weil bei Sprachmodellen insbesondere oder generative KI an sich gibt es dann keine Grenze zwischen einer Anweisung in natürlicher Sprache und das Systemverhalten. Und das verursacht eine Menge von Sicherheitsrisiken, die man vorhin nicht hatte. Deshalb so zu runterbrechen und dann systematisch voranzugehen, würde ich empfehlen.
Ja. Jetzt bei diesem einfachen, simplen Beispiel, wie du gesagt hast, da kommt ein JSON raus, das kann ich dann automatisiert prüfen. Da komme ich auch mit meiner normalen Automatisierungsverständnis ja noch gut mit. Das kriegt man ganz gut hin. Aber spannend wird es ja dann natürlich, wenn es in die Richtung diesen Freitext geht oder was du dann auch sagst, wenn es in diese subjektiven Tests geht. Wie können wir denn das in Richtung einer Automatisierung bringen, damit wir das eben auch automatisiert prüfen können?
Richtig, eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Ansätze von Machine Learning. Aber der Ansatz, was heute sehr populär wird und noch an Popularität steigt, ist diesen LLM-as-Judge-Ansatz. Sprich, einen weiteren LLM zu nutzen, um unser System an der Test zu bewerten und dann ein Ergebnis zu geben, ob das in einem akzeptablen Rahmen ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, also ja, das wird viele Fragezeichen, insbesondere bei Tester, dann aufwecken, zu sagen, ja, werden sie nicht den gleichen Blindspots teilen? Wie kann man sicherstellen, dass ein LLM-Judge das bewertet, was auch ein Mensch beurteilt? Und die sind zwar richtige Fragen, also im Prinzip klingt das simpel, ja, okay, nicht Determinismus und Judgment, das bringt ein LLM mit, dann kann ich das nutzen. In Praxis ist das sehr, sehr knifflig. Und man braucht analog zu einem komplexeren End-to-End-Test in unserem klassischen Thema sehr viele Sachen und sehr viele Sachen korrekt konfiguriert, damit das dann auch richtig funktioniert.
Aber im Prinzip mache ich dann einfach, dass ich meine OpenAI-API irgendwo angebunden und das den Output lasse ich dann gegen die Gemini-API prüfen oder sowas, also umgekehrt. Ne?
Richtig, genau. Diese Konstellation von LLM-Judges kann man auch unterschiedlichen LLM nutzen, weil dann haben sie weniger Blindspots zusammen. Das ist ein sehr guter Ansatz. Man könnte auch bei einem LLM-Judge ein höhere Modelle nutzen, als bei einem System under Test, weil das skaliert besser, weil du hast auch weniger Kosten in Betrieb, wenn du tausende Users hast. Es gibt solche Ansätze, aber noch wichtiger ist dieser Domain-Expert-Alignment, und zwar das mit systematischen Rubriken. Eine Rubrik ist nicht anders als eine strukturierte Art von Bewertung, zu sagen, ja, diese Kriterien musst du so und so bewerten, genau mit diesen Bedingungen und zwar mit Beispielen. Und Beispielen helfen immer. Das haben wir sowieso gesehen, auch bei ChatGPT, wenn du ihnen Beispielen gibst, sind die Sprachmodelle und LLMs dann besser geeignet, dann auch eine vernünftige Antwort zu liefern.
Ja. Du hast in deinem Abstract, habe ich auch noch diesen RAG-Begriff gelesen. Wie kommt denn der da in das Spiel, dass ich den nutze, um quasi Tests zu automatisieren?
Ja, okay. In mein Vortrag später werde ich ein RAG-System als System under Test nutzen. Und warum das eine gewisse Relevanz für uns hat, ist, wenn ich ein Sprachmodell direkt teste von einem Anbieter, dann kann ich auch Qualitätssicherung so einigermaßen, die Verantwortung für Qualitätssicherung dann auslagern an den Anbieter. Und das kann ich auch zu einigermaßen erwarten. Aber wenn ich dann ein RAG-Modell nutze, nutze ich dann mein Sprachmodell als ein Bauteil und dann baue ich viel drumherum selber. Und dann bleibt die Verantwortung auch bei mir. Und deshalb auch, das steigert dann automatisch meine Verantwortung, um dieses System sauber zu testen. Und deshalb habe ich bewusst dann RAG-Modelle verwendet. Das ist ein Grund als Beispiel. Und ein weiterer Grund ist, RAG ist sehr, sehr verbreitet als ein also ein Low-Hanging-Fruit bei diesem Bereich, weil man kann dann Datenbasis von diesen LLMs, ohne die wieder zu trainieren, mit einem RAG erweitern. Und aus diesem Grund habe ich dann RAG als Beispiel genommen.
Jetzt hast du ja natürlich, wenn du das als Testobjekt hast, ja zwei, du hast ja quasi das LLM, das Foundation-Modell von irgendwem oder so und dieses RAG-System. Wie kannst du denn wenn du das dann testest und judgen lässt, wie kannst du denn da feststellen, wo das Problem liegt? Na, wir wollen ja immer auch ein bisschen die Fehlerursache, ist das jetzt mein RAG oder ist es quasi das LLM? Wie kann man das machen?
Ja, eine berechtigte Frage und dazu kommen wir nochmal bei diesem Ansatz, analytischen Ansatz, um das System runterzubrechen und dann zu sehen, um das Problem zu isolieren. Wenn wir RAG an sich betrachten, der Begriff ist Retrieval Augmented Generation und dahinter steckt dann ein gewisser Retrieval-Prozess, wo wir relevanten Daten holen aus einem Datenbank, ein Vektordatenbank, aber trotzdem ein Datenbank und diese Daten dann zu einem LLM füttern, um eine Antwort zu erzeugen. Und hier können wir schon klar trennen, Retrieval und Generation. Und Retrieval hat in der Regel keinen LLM-Anteil. Das ist klassische Machine Learning-Methodiken wie Cosine Similarity, Similarity Search, Semantic Similarity. Aber und aus meiner Erfahrung kann ich schon mal sagen, die meisten Probleme liegen in Retrieval. Mhm. Wenn du ein LLM richtigen Daten futterst, kommt auch eigentlich vernünftige Sachen raus. Und so kann man isolieren, zu sagen, erstmal das System runterzubrechen und gezielte Tests für Retrieval zu haben und dann wiederum für Generation und dann kann man isolieren, wo das Problem eigentlich liegt.
Es ist total spannend, weil das machen wir ja im normalen Testen, sage ich jetzt mal auch,
richtig,
ne, dass wir das jetzt kleinern und schauen, okay, wo können wir vielleicht die Komponente testen,
ja,
oder wo dann das Zusammenspiel, um einfach die Dinge auch zu isolieren und isoliert prüfen zu können. Ja.
Die Ansätze sind sehr, sehr ähnlich und deshalb werde ich niemals sagen, dass unsere Erfahrung und Skills sind alle jetzt umsonst. Es gibt allerdings Unterschiede und zwar, wie man mit Nichtdeterminismus dann umgeht, um da, muss man ein bisschen kreativ denken und kritisch denken, aber trotzdem kann man viele Sachen wiederverwenden, die wir insbesondere als Quality Professionals dann geübt haben,
ja,
jahrelang, dekadenlang.
Ja, ja. Und jetzt, wenn wir dann nochmal auf diesen Nicht-Determinismus kommen, also für mich wäre jetzt irgendwie die erste Idee, ja, ich führe den Test dann irgendwie 100 Mal aus oder sowas und schaue, ob ich dann irgendwelche Varianzen oder sowas drinnen habe oder wie macht man das dann?
Genau, bei Determinismus sind wir gewohnt daran, also wir sprechen über grüne Pipelines. Und grüne Pipeline bedeutet dann, wir haben einen Unterschied zwischen Rot und Grün. Rot ist ein No-Go, Grün ist ein Go. Hier müssen wir leider dann eine schwammige Basis nutzen, zu sagen, hey, habe ich 90% Akzeptanz? Es gibt auch Kriterien, denn die bewegen sich dann mit einem gewissen Wert von 50% to 100% zum Beispiel. Und dann kann man als Quality Gate sagen, ja, wenn das höher als 85% oder 80% ist, ist das für mich akzeptabel. Mhm. So muss man dann ein bisschen umgehen mit einem gewissen Filter, einem gewissen Rahmen von Akzeptabilität. Und auch noch bei subjektiver Kriterien sowieso gibt es dann keine richtige oder also keine streng genommene richtige oder falsche Antwort. Und deshalb, man muss dann das kalibrieren mit menschlichen Experten, zu sagen, ja, selbst bei dieser LLM-Model zu bewerten, gibt es Studien, die dann verglichen haben zu Agreement Rate zwischen Menschen und die LLM-Judges. Und sie erzielen da 80% und 85% Akzeptanzrate, weil zwischen zwei Menschen gibt es auch nicht höher als diese Akzeptanzraten. Ja. Und deshalb muss man da ein bisschen flexibler angehen und kontextspezifischer angehen. Aber kontextspezifisch Testing ist auch nicht Neues.
Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch, was du sagst am Anfang mit diesem Perspektivwechsel, dass wir
richtig
einfach, dass wir erwarten jetzt von der KI, dass es ganz genau antwortet, aber das tun wir Menschen ja auch nicht. Ne? Wir sind ja auch bisschen fluide in unserem Denken und das ist immer wieder ein bisschen anders und sowas und das müssen wir halt der KI einfach auch da zugestehen, gerade den LLMs einfach auch zugestehen. Ne?
Ja, und diese Erfahrung bringt uns sehr viel in Lagen, wo wir philosophisch nochmal reflektieren müssen zu, wie wir denken, wie wir auf Antworten kommen, was ist Korrektheit. Die Sachen sind selbstverständlich und wir lernen die intuitiv und deshalb stellen wir sie nicht in Fragen. Das ist, was ich richtig spannend finde, dass man grundsätzliche Sachen in Frage stellen muss und kritisch nachdenken muss, um vernünftige Ansätze hier zu entwickeln.
Ja, genau, ist schon noch mal ein bisschen herausfordernd. Und ich hoffe ja immer, also ich habe in den letzten Monaten so viel auch mit Chatbots, mit so Support-Chats als Anwender zu tun gehabt. Ja. Und ich glaube, keiner konnte mir helfen. Das war immer ein sich im Kreis drehen mit den Sachen, dass es nicht funktioniert. Also da fehlt noch einiges an Tests auch bei den Unternehmen, die
richtig,
diese Bots
genau.
einsetzen. Ja, ja.
Und zwar vor allem, die sind gerade in Move-Fast-Break-Things-Modus.
Ja.
Ja, vor allem auch, ich glaube, Claude Code schreibt das auf der Fahne, zu sagen, ja, wir testen weniger, aber wir entwickeln sehr weiter. Das bedeutet auch allerdings dann, wir sind diejenigen, die auch selber Benchmarks setzen müssen. Und zwar bei diesen modellbasierten Benchmarks gibt es auch Probleme, weil die geben dann uns ein falsches Verständnis von den Sicherheit, eine künstliche Sicherheit an der Stelle, weil sie sagen uns, dass ja, unsere Modelle sind genauso gut wie ein PhD, aber wie sie die Modelle trainieren, sind basiert auf diesen Standards.
Ja.
Das ist wie ein Schüler diese Examination Paper, also die Liste von Fragen zu geben und sagen, ja, jetzt musst du diese Fragen auswendig lernen und dann mache ich eine Prüfung daraus.
Ja.
Und das wird auf die Fuße fällen, wenn wir dann in produktiven Betrieben in unserem Kontext dann das ansetzen. Es ist auch unmöglich, um fair zu sein zu den LLM-Anbietern, unseren Kontext dann immer zu betrachten, weil das ist dann sehr spezifisch zu unserem Anwendungsfall.
Ja, ja, ja. Sehr spannender Einblick. Anupam, vielen lieben Dank. Ich finde das total spannend, dass man da mal ein bisschen tiefer reingeht in das Thema KI-Testen. Ich glaube, da steckt noch einiges drin, gerade was das Umdenken auch bei uns stattfindet. Und das finde ich toll, dass du das hier auch präsentierst am German Testing Day und jetzt hier auch im Podcast mal so ein bisschen ausgeteilt hast sozusagen.
Ja, gerne.
Danke dir sehr, dass du hier warst.
Ja, ich habe ein kleiner Bitte, weil ich glaube, solche Ansätze sind relativ neu und ein Grund, warum ich einen Vortrag hier halte, ist eigentlich mehr zu erfahren und lernen von diesen Erfahrungen, dass auch Menschen in deren Alltag gebracht haben mit dem Thema. Und deshalb werde ich immer wieder Leute ermutigen, dann offen zu teilen, was sie in diesem Bereich gelernt haben, damit wir alle davon profitieren
können. Ja, das ist doch ein super Aufruf. Das finde ich ganz toll. Wir werden deine Kontaktdaten auch in die Shownotes packen. Beziehungsweise die Folge wird ja auch auf LinkedIn und so geteilt. Da kann man sich verknüpfen und kann dann auch seine Erfahrungen damit mitteilen. Und vielleicht entwickelt sich ja da auch ein Think Tank noch daraus, wo ihr diese Sachen mehr durchspinnt und Konzepte entwickelt dazu.
Ja.
Sehr schön. Ich danke dir schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei der Konferenz und vor allem viel Erfolg bei deinem Vortrag später.
Vielen lieben Dank.
Danke.